Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. In München wird derzeit in einem speziellen Turnierformat der Deutsche Basketballmeister 2020 ermittelt. 10 Vereine nehmen daran teil, die meisten Teams aber auch ersatzgeschwächt, weil viele internationale Spieler fehlen. Erste Überraschungen sind die Folge, unter anderem ist der eigentliche Tabellendritte aus Crailsheim schon jetzt ohne Sieg vorzeitig ausgeschieden. Kurz vor der Sendung habe ich Reporter Florian Hecht vor Ort in München gefragt, ob es auch am heutigen Spieltag überraschende Ergebnisse gab.
Ja, das waren jetzt nicht so richtige Überraschungen, aber man hatte schon erwartet, dass Bamberg gegen Ludwigsburg eher dagegen halten könnte. Die Bamberger mit einer guten Vorstellung gegen Berlin haben da zwar verloren, Ludwigsburg bisher beide Spiele gewonnen und das, was diese Mannschaft heute hier gezeigt hat, das war aller Ehren wert. Die haben sich so richtig eingespielt und haben Bamberg mit einer richtigen Packung vom Parkett geschickt. 103-74. Die Bamberger hatten da wirklich überhaupt keine Chance. Ludwigsburg spielt sich so richtig ein in diesem Turnier, macht einen sehr, sehr guten Ausdruck von außen, unheimlich treffsicher mit einer sehr aggressiven Verteidigung. Und Bamberg hatte wahnsinnig viel Sand im Getriebe. 15 Ballverluste. Also am Ende sind die richtig betröppelt vom Feld geschickt worden. Und vorher gab es das Duell Frankfurt gegen Vechta. Und da hatte man auch erst gedacht, naja, Frankfurt kam ja nur als 14. in der Tabelle hier überhaupt in dieses Turnier hinein. Aber die Mannschaft hat sich gefangen, hat da richtig überzeugt. Vechta hatte am Ende ein paar falsche Entscheidungen getroffen und dann gab es ein 63-59 für Frankfurt und die sind damit noch drin im Kampf ums Viertelfinale.
Jetzt sind ja alle Spieler, die an diesem Turnier teilnehmen, ziemlich gut abgeschottet in einem Hotel in München. Wird das Hygienekonzept der Basketball-Bundesliga denn auch so streng eingehalten oder gab es, wie bei den Fußballern zuletzt auch, schon erste Probleme?
Nee, da gab es bis jetzt überhaupt keine Probleme. Mir ist nicht ein einziges bekannt und die Spieler sagen auch, das finden sie alles soweit gut. Selbst diese Tracking-App, also diesen Bewegungsmelder, den alle tagsüber tragen müssen, selbst den nehmen inzwischen auch alle. Da gab es vorher so ein bisschen Bedenken. Also alles, was ich bisher gehört und gesehen habe, auch hier in der Halle, es wird Maske getragen, es wird Hände gewaschen. Man muss durch einen Kanal gehen, bevor man hier in die Halle kommt, indem man so einen Sprühnebel, der antibakteriell ist, aufbekommt. Also alles, was bisher sich ausgedacht wurde, wird eingehalten und wird eigentlich auch sehr gut angenommen.
Auskünfte von Florian Hecht waren das vom Turnier um die Deutsche Basketballmeisterschaft in München. Im Gegensatz zu Deutschland wird in Südafrika derzeit kein Profisport betrieben. Das Land befindet sich immer noch größtenteils im Lockdown. Genau heute, vor 10 Jahren, sah die Situation aber ganz anders aus. Da war Südafrika für 4 Wochen das Zentrum der Sportwelt während der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Probleme rund um die Weltmeisterschaft, von Korruptionsvorwürfen bis hin zu Kostenexplosionen, sind auch heute noch spürbar. Und trotzdem, die positiven Erinnerungen an die Fußball-WM 2010, sie sind noch wach in Südafrika, berichtet Jana Gent.
Everybody was united. Alle waren vereint in Südafrika. Beim Gedanken an die Fußball-WM gerät Tendo richtig ins Schwärmen.
I do miss. Ich vermisse das. Die Stimmung war so gut. Man konnte Fremde einfach umarmen und zusammen Fußball schauen.
Watching soccer together.
Auch Danny Jordan, der Präsident des südafrikanischen Fußballverbandes SAFA, erinnert sich gern an die WM. Im Gespräch mit dem ARD-Hörfunkstudio Johannesburg zog er Bilanz. Das zaubert doch ein Lächeln ins Gesicht. Als am 15. Mai 2004 die Entscheidung fiel, das war 100 Jahre nach Gründung des Weltfußballverbands FIFA. 100 Jahre lang waren alle überzeugt gewesen, dass Afrika keine WM ausrichten könne. Das war ein schwieriger Weg, sehr, sehr schwierig. Und die Zweifel blieben, im Grunde bis zum Eröffnungsspiel. Südafrika hatte tatsächlich innerhalb kurzer Zeit neue Stadien, Flughäfen, Straßen und Hotels gebaut und die stehen auch heute noch. Von der WM damals profitiert auch Josef Zinnbauer, der deutsche Trainer der Orlando Pirates, einem Erstligisten der südafrikanischen Liga.
Also für mich ist gut, dass die Stadien hier geblieben sind. Die haben sie nicht geschlossen, denn die haben fantastische Stadien. Also man muss wirklich ein Kompliment aussprechen. Die Fans, glaube ich, haben verstanden auch, was Fußball ist. Also ich glaube, dass auch viele Fans sich mit dem Fußball beschäftigen. Und ich glaube auch, dass der Fußball eine gute Entwicklung nimmt.
Der südafrikanische Fußballverband hat seit 2010 in seine Junioren investiert. Bei den U17-Teams läuft's. Und die Frauennationalmannschaft, Banyana Banyana genannt, hat sich gut entwickelt. Ein Großteil der Infrastruktur, die für die WM damals geschaffen wurde, ruht aber wegen des Lockdowns. Und auch von Covid-19 abgesehen sind die Stadien nicht alle wirtschaftliche Selbstläufer. Das bemängelt Gladwin Kangale schon seit langem.
Er ist für die Stadien zuständig.
Vor allem die Verantwortlichen in den Stadien, die neu gebaut wurden, sagten, wow, dann war 2010 vorbei und alles ging den Bach runter.
Die machen keine Gewinne, da passiert einfach gar nichts mehr. Das FNB-Stadion in Johannesburg ist das einzige, das keine Verluste schreibt. Es gibt Großveranstaltungen, sogar Rugby wird dort gespielt, Konzerte und religiöse Treffen finden dort statt.
Fußball in Südafrika 10 Jahre nach der Weltmeisterschaft. Ein Bericht von Jana Gent war das. In Spanien wird ab heute wieder Fußball gespielt. Im Stadtderby in Sevilla steht es zwischen dem FC und Betis Sevilla zur Pause 0:0. Wer das Spiel im Fernsehen schaut, sieht aber keine leeren Ränge, sondern virtuelle Fans, die auch für Stimmung sorgen sollen, weiß Oliver Neuroth.
Doch diesen Sound hören nur die Fernsehzuschauer, die Spieler auf dem Rasen nicht. Sie sehen auch keine Zuschauer im Stadion. Denn beides wird digital ins Fernsehbild eingespielt. Der Chef der spanischen Liga, Javier Tebas, spricht im Interview mit Movistar Plus von einer virtuellen Stadionatmosphäre. Wir haben mit einer Firma aus Norwegen zusammengearbeitet, die spezialisiert ist auf solche virtuellen Anwendungen. Außerdem mit EA Sports, der Firma, die das Computerspiel FIFA entwickelt. Wenn du das spielst, hörst du ja den echten Stadionsound. Ich denke, unser virtuelles Produkt ist sehr gut geworden. Die Ligaspiele sollen auch mit dem echten Applaus, den echten Pfiffen und Rufen übertragen werden, die Fans im jeweiligen Stadion schon von sich gegeben haben. Wer keine Lust auf den simulierten Stadionsound hat, kann ihn auch ausschalten, verspricht Liga-Chef Tebas. Dann verschwinden auch die virtuellen Fans von der Tribüne und der Zuschauer bekommt die Partie so zu sehen und zu hören, wie die Spieler auf dem Platz auch. Für sie endet heute eine ziemlich genau 3-monatige Zwangspause. Am 10. März war in der spanischen Liga zum vorerst letzten Mal gespielt worden. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir bald wieder spielen werden, im Gegensatz zu anderen. Klar, die Hygiene- und Schutzauflagen der Regierung sind streng. Wir müssen sie genauestens befolgen. Aber wir haben uns bestens vorbereitet auf diesen Moment, an dem es nun wieder losgeht. 11 Spieltage müssen in der Liga noch ausgetragen werden. Das Saisonfinale steht am 11. Juli an.
Am vergangenen Wochenende hatten sich zahlreiche Bundesliga-Profis vor der Partie hingekniet. Ein Protest und ein Statement gegen Rassismus, das in vielen Sportligen weltweit in den vergangenen Jahren untersagt war. Nachdem in den USA letzte Woche die National Football League Fehler im Umgang mit protestierenden Athleten eingestanden hatte, rudert jetzt auch der amerikanische Fußballverband zurück, der vor 3 Jahren sogar sein Regelwerk geändert hatte, um den Protest zu verbieten. Jan Bösche berichtet.
Die Regeln seien falsch, sie lenkten ab von der wichtigen Botschaft Black Lives Matter, so begründete der amerikanische Fußballverband seine Entscheidung. Man habe nicht genügend zugehört, um die echten und bedeutenden Erfahrungen von Schwarzen und anderen Minderheiten zu verstehen. Man entschuldige sich bei Spielern, Mitarbeitern, Fans und allen, die Rassismus beseitigen wollten. Die Regeln waren im Februar 2017 eingeführt worden, 5 Monate nachdem die Spielerin Megan Rapinoe sich zum ersten Mal während der Nationalhymne hingekniet hatte. Sie wollte damit ihre Unterstützung zeigen für den Footballspieler Colin Kaepernick. Er hatte begonnen, sich während der Nationalhymne hinzuknien. Damit protestierte er gegen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner. Kaepernick konnte 2017 kein neues Team finden, seine Unterstützer sagen, wegen seines Protestes. Nach dem Tod von George Floyd und der neuen Debatte über Rassismus in den USA entschuldigte sich die Football-Liga NFL, nicht genügend auf ihre Spieler gehört zu haben. Man verdamme Rassismus und die systematische Unterdrückung der Afroamerikaner.
Und nicht nur der amerikanische Fußballverband und die NFL, auch das Internationale Olympische Komitee will seine Regeln zum politischen Protest überdenken. Wie IOC-Präsident Thomas Bach gestern verkündete, stünde man Protesten, die die Ideale der Olympischen Charta verkörpern, nicht im Wege. Dafür müsste Regel 50 der Olympischen Charta, nach der Proteste jeglicher Art bei Olympischen Spielen verboten sind, aber überprüft und geändert werden. Max Hartung, Präsident von Athleten Deutschland e.V., begrüßt das. Im Deutschlandfunk betonte er aber gleichzeitig auch:
Wichtig bei diesem Prozess ist uns, dass es echte Teilhabe gibt, also dass die Athletinnen und Athleten gefragt und gehört werden, dass der Prozess transparent aufgebaut wird und dass die Ergebnisse dann auch tatsächlich bindend sind.
Sagt Athletensprecher Max Hartung, und genauere Informationen über diesen Prozess des IOC finden Sie auf deutschlandfunk.de/sport. Ja, und auch die Leichtathleten haben erstmals in der Corona-Krise heute einen Wettbewerb bestritten. Die 3 norwegischen Brüder Henrik, Philipp und Jakob Ingebrigtsen traten in einem 2000-Meter-Lauf gegen 4 parallel in Nairobi laufende Kenianer an. Die Norweger waren 13 Sekunden schneller. Jakob Ingebrigtsen lief in 4 Minuten 50 auch noch einen neuen europäischen Rekord. Und das war es auch schon mit Sport. Sport aktuell an diesem Donnerstagabend. Mein Name ist Raphael Späth. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.